Lasst uns, ehe wir beten, aus Psalm 33 von Vers 4 lesen. Psalm 33 von Vers 4. Denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig und in all seinem Tun ist er treu. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Von der Gnade des Herrn ist die Erde voll. Durch das Wort des Herrn sind die Himmel geschaffen und ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Er türmt die Wasser des Meeres auf wie einen Wall und legt die Fluten in Vorratskammern. Es fürchte den Herrn, die ganze Erde. Vor ihm müssen beben alle Erdenbewohner. Denn er sprach, da geschah's. Er gebot, da stand's da. Der Herr hat den Ratschluss der Heiden zerschlagen, die Gedanken der Völker vereitelt. Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen. Seines Herzens Gedanken von Geschlecht zu Geschlecht. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist. Dem Volk, das zum Eigentum er sich erwählt hat. Soweit dieses teure und heilige Wort des Herrn, ehe wir anbeten. Hier steht geschrieben, der Herr hat den Ratschluss der Heiden zerschlagen, die Gedanken der Völker vereitelt. Als unser Heiland gekreuzigt wurde, haben die Menschen gemeint, dass ihr Ratschluss verwirklicht wurde und dass ihre Pläne zur Ausführung kamen. Aber im Grunde genommen ist der Ratschluss Gottes verwirklicht worden und der Plan Gottes fand seine Erfüllung. Gott gebraucht Menschen auf diese und jene Weise, um seinen Ratschluss zur Erfüllung zu bringen. Das Wort des Herrn ist wahrhaftig und in all seinem Tun ist er treu. Das möchte ich denen in besonderer Weise zurufen, die heute Nachmittag hier sind, um eine Begegnung mit Gott zu haben. Die heute Nachmittag hier sind, um die Kraft Gottes zu erleben, Heilung zu empfangen und gesegnet zu werden. Das Wort des Herrn ist wahrhaftig. Und ich weiß, dass heute ein sehr schwerer Krankheitsfall in unserer Mitte ist. Aber ich weiß, dass der gegenwärtig ist, der über allen Ärzten steht, der Chefarzt, der, dem noch nie ein Patient irgendwie unter den Händen ausgeglitten oder der einem Menschen nicht hätte helfen können. Irdische Hilfe ist begrenzt. Irdisches Können ist begrenzt. Menschliches Wissen ist begrenzt. Aber Gott ist allmächtig und treu in all seinem Tun. Ich bin vor einer Woche sehr gestärkt worden, als ich die Hände derer sah, die von Gott geheilt worden sind. Und ich glaube, die Schwester wird mir nicht böse sein, wenn ich das hier erwähne, dass sie Krebs in schlimmstem Maße hatte und dass sogar ein Stück eines Knochens herausgefressen war. Und dass die letzte Röntgenaufnahme gezeigt hat, dass nicht nur der Krebs geheilt, sondern der Knochen sich zurückgebildet hat. Und dass Gott nicht nur eine Heilung, sondern ein Schöpfungswunder getan hat. Und wir sind heute hier, um unserem Gott zu vertrauen. Manchmal sind wir als Gläubige gebunden der Umstände und vertrauen unserem Gott nicht, wie es sich eigentlich gebührt. Und auch du, teure Schwester, die du heute in besonderer Weise des Gebetes, der Fürbitte, aber ins Allerbesonderste die Heilung benötigst. Ich möchte nicht immer Namen nennen. Gott weiß es, ich weiß es und auch andere wissen es. Der Herr ist hier, gegenwärtig, um sein Wort zu bestätigen. Er spricht in seinem Worte, ich bin der Herr, dein Arzt. Und das ist Ja und Amen. So wie es glauben, werden wir die Herrlichkeit Gottes schauen. Und besonders dann, wenn Ärzte nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll, dann hat Bruder Brenhem einmal gesagt, kommen wir zu dem Hauptarzt und sprechen mit ihm. Und er vermag alle Dinge zu tun. Lasst uns aus der Belehrung in die Praxis übergehen und unserem Glauben freien Lauf lassen, damit der Arm des Herrn bewegt wird und die Rechte unseres Gottes den Sieg von Golgatha unter dem Volke Gottes offenbar werden lassen kann. Heute wollen wir glauben und nach unserem Glauben wird's geschehen. Der Ratschluss der Heiden ist zerschlagen worden, aber der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen. Und Paulus schreibt in Apostelgeschichte 20, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. In diesem Ratschluss Gottes liegt das volle Heil, die völlige Erlösung nach Geist, Seele und Leib. Teures Herz, was dich heute beschweren mag, welch ein Kummer auf deiner Seele liegen mag. Wir sind nicht nur hier, um eine Predigt zu hören. Wir sind hier, um Jesum zu begegnen, ihm zu glauben, ihm zu vertrauen. Und ich habe es einige Male schon vor kurzem gesagt. Es gibt viele Menschen, die an Gott glauben. Und wer den Jakobusbrief sehr aufmerksam gelesen hat, der findet dort den Vers geschrieben, dass selbst die Teufel an Gott glauben und zittern. Es genügt nicht nur, an Gott zu glauben. Wir müssen Gott glauben. Wir müssen ihm glauben, das, was er gesagt hat, an ihn glauben. Millionen, Millionen auf der ganzen Erde. Aber wer glaubt ihm? Wer glaubt das, was er gesagt hat? Wer glaubt die Verheißungen, die er gegeben hat? Und darauf kommt es heute an. Wir wollen ihm glauben und ihm vertrauen. Der Heiland fragte alle, die zu ihm kamen, glaubst du? Und sofern sie sagten, ja, ich glaube, dann sagte er, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Möge uns heute geschehen, wie wir glauben. Und wenn wir schriftgemäß glauben, dann werden wir eine schriftgemäße Antwort von Gott empfangen. Möge der Herr in einer solch lieblichen Weise heute gegenwärtig sein, dass wir wirklich in seine Nähe versetzt werden und ihn aufs Neue erleben und erfahren könnten. Wohl dem Volk, so heißt in diesem Vers, den wir gelesen, dessen Gott der Herr ist. Dem Volk, das zum Eigentum er sich erwählt hat. Als wir bei der Besichtigung dort in Israel das Denkmal des Propheten Elia sahen, das daran erinnern soll, dass er der Mann war, der unter das Volk trat und rief, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Wenn Baal Gott ist, dann dient ihm, aber wenn der Herr Gott ist, dann dient ihm. Wie dankbar können wir sein, dass wir kein Denkmal errichten brauchen an den Gott des Elia. Das Denkmal ist ein toter Gegenstand, den wir anschauen können. Aber wir glauben, dass der Gott des Elia auch unser Gott ist und dass er genauso antwortet, denn so steht's geschrieben, Elia war ein Mensch wie wir und er betete, dass es nicht regnen sollte und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Elia, ein Mensch wie du und ich, kein Denkmal, kein toter Gegenstand, ein Mensch, der Gottes Wort gehört und geglaubt, ein Mensch, der dem Herrn vertraut, der ihn angerufen und der die Antwort bekommen hat. Der Gott, der mit Feuer antwortet, das ist der wahre und der lebendige Gott. Er will sich heute in unserer Mitte als der Lebendige bezeugen. Lasst uns aufstehen und gemeinsam beten. Himmlischer Vater, von ganzem Herzen danke ich dir, o Gott, dass wir heute an dieser Stätte im Glauben versammelt sein dürfen, in dem teuren und heiligen Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass wir alle unsere Sorgen und Nöte hinwerfen dürfen zu den Füßen dessen, der für uns gesorgt hat, der für uns am Kreuz auf Golgatha verblutete. Geliebter Heiland, du kennst die Gebetsanliegen, die Fürbitten, die Nöte, die Krankheiten. Du weißt, mit welch einem Anliegen jeder Einzelne heute hier erschienen ist. Und wir wissen und sind davon überzeugt, o Gott, dass du derselbe bist, gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Du bezeugst dich als der Lebendige. Und aufgrund der Autorität deines Wortes, der Vollmacht des Namens Jesu Christi von Nazareth, soll geschehen, dass lebendiger Glaube in die Herzen der Zuhörer hineinkommt und dass du, o Herr des Himmels und der Erde, diesen Glauben bestätigen und dein Wort wahrmachen und deine Verheißungen einlösen, dass du retten, heilen und befreien kannst. Du Sieger von Golgatha, offenbare heute deinen Sieg in meinem und in unser aller Leben. Ich danke dir, du hast überwunden. Du bist auferstanden, du lebst. Halleluja, Dank sei dir, o Gott. Nimm alle Beschwernis von uns, jeden Geist, der uns ablenken möchte und alles, was dir hinderlich im Wege steht. Salbe du mich, wie Aaron gesalbt wurde, dass das Salböl bis in den Saum seines Gewandes drang. O Gott im Himmel, und salbe die ganze Versammlung in einer mächtigen Weise durch deinen Heiligen Geist und verkläre uns dein Wort, deinen Namen und rede mit uns in besonderer Weise. Dir sei Dank, o Gott, in Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen. Wir setzen uns. Nun kommen wir direkt in das Wort hinein, aus der Apostelgeschichte, dem ersten Kapitel, direkt vom ersten bis zum dritten Vers. Meinen ersten Bericht habe ich über alles das verfasst, was Jesus getan und gelehrt hat von Anfang an, bis zu dem Tage, an dem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist seine Aufträge erteilte und dann aufgenommen wurde. Ihnen hatte er sich auch nach seinem Leiden durch viele Beweise als lebendig bezeugt, indem er sich 40 Tage lang vor ihnen sehen ließ und mit ihnen über das Reich Gottes redete. Soweit diese Worte. Wenn wir uns nach dem Kalender richten, dann sind wir der Zeit entsprechend zwischen der Auferstehung und der Himmelfahrt Christi, in den Tagen, in denen der Herr Jesus die Gelegenheit hatte, mit seinen Jüngern über das Reich Gottes zu sprechen, ihnen alles zu sagen, was er zu sagen hatte, und offenbarte sich ihnen in den 40 Tagen, die zwischen der Auferstehung und der Himmelfahrt gelegen haben. Wenn wir geistlich sehen, dann liegen wir nicht zwischen der Auferstehung und der Himmelfahrt, sondern ganz kurz vor der Wiederkunft Jesu Christi. Aber es tut uns gut, wenn wir diese Dinge betrachten, uns zurückversetzen in das, was der Herr damals getan hat. Denn es ist ja eine Erlösung, die für alle, die vor Grundlegung der Welt erwählt wurden, für immer Gültigkeit hat. Und wir werden ganz kurz die Geschichte streifen, die mit der Kreuzigung zusammenhängt, und auch ins Alte Testament gehen und dann ins Neue zurückkommen. Hier im Johannesevangelium, da lesen wir im 19. Kapitel von Vers 28. Darauf, weil Jesus wusste, dass nunmehr alles vollbracht war, sagte er, damit die Schrift ganz erfüllt würde: Mich dürstet. Es stand dort nun ein mit Essig gefülltes Gefäß. Sie umwickelten also einen mit dem Essig getränkten Schwamm mit Isop und hielten ihm diesen vor den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sagte er: Es ist vollbracht, neigte dann das Haupt und gab den Geist auf. Was mir hier in diesem Schriftwort in besonderer Weise auffällt, ist das Wort ganz. Auf dass die Schrift ganz erfüllt werde. Das Letzte. Es durfte auch nicht eine einzige Weissagung, nicht ein einziger Ausspruch, den Gott durch den Mund des Propheten David gemacht und durch den Mund all seiner Propheten gemacht hat, unerfüllt bleiben, auf dass die Schrift ihre Geltung behalte. Und hier sagt unser Herr, sagt er, damit die Schrift ganz erfüllt würde: Mich dürstet. Und dann das gewaltige Wort: Es ist vollbracht. Und dann neigte er das Haupt, gab den Geist auf. Wir wissen, der Herr Jesus hat am Kreuz auf Golgatha eine ewig gültige Erlösung vollbracht. Ich möchte dazu direkt das Wort selber reden lassen. Hebräer Kapitel 10 von Vers 11. Und jeder Priester zwar steht Tag für Tag da, indem er seinen Dienst verrichtet und immer dieselben Opfer darbringt, die doch nimmermehr imstande sind, Sünden wegzuwaschen. Christus dagegen hat nur ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht und sich dann für immer zur Rechten Gottes gesetzt. Hinfort wartet er, bis seine Feinde hingelegt sein werden zum Schemel seiner Füße. Denn durch eine einzige Darbringung hat er die, welche sich von ihm heiligen lassen, für immer ans Ziel gebracht. Dafür gibt uns aber auch der Heilige Geist sein Zeugnis. Denn nach den Worten, dies ist der Bund, den ich nach jenen Tagen mit ihnen schließen werde, fährt der Herr fort. Ich will meine Gesetze in ihre Herzen hineinlegen und sie ihnen in den Sinn schreiben. Und ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten will ich nicht mehr gedenken. Wo diese aber Vergebung gefunden haben, da ist keine Darbringung für Sünde mehr erforderlich. Jesus, unser Herr, hat als das Lamm Gottes am Kreuz auf Golgatha sein Blut vergossen, und zwar ein für allemal, für dich und für mich, für alle, die in diesem Erlösungsplan unseres Gottes einbegriffen sind. Die Schattenbilder finden wir im Alten Testament in mannigfaltiger Weise. In 2. Mose Kapitel 12 finden wir schon den Hinweis, als Mose von Gott beauftragt worden war, dem Volke zu gebieten, das Passa zu schlachten, das Blut an die Türpfosten zu streichen und dann die Erstgeburt bewahrt zu sehen. Lasst mich ganz kurz darauf Bezug nehmen, obwohl ich am liebsten nur die Bibelstellen angeben möchte, um der Zeit willen, und lesen könntet ihr sie ja eigentlich auch zu Hause. Dennoch möchte ich jetzt Vers 3 und dann Vers 7 und dann Vers 12 lesen. Gebt der ganzen Gemeinde Israel folgende Weisungen. Am 10. Tage dieses Monats, da nehme sich jeder ein Lamm, für je eine Familie ein Lamm. Und dann Vers 5. Es müssen fehlerlose männliche einjährige Lämmer sein. Vers 7. Hierauf sollen sie etwas von dem Blut nehmen und es an die beiden Türpfosten und an die Oberschwelle an den Häusern streichen, in denen das Mahl gehalten wird. Und dann lesen wir von Vers 13. Dabei soll dann das Blut an den Häusern, in denen ihr euch befindet, ein Zeichen zu eurem Schutz sein. Denn wenn ich das Blut sehe, will ich schonend an euch vorübergehen. Und es soll euch kein tödliches Verderben treffen, wenn ich den Schlag gegen das Land Ägypten führe. Hier haben wir im Alten Testament die Einsetzung des Passa. Und wir wissen, als der Herr Jesus das Passamahl feierte, nahm er das Brot und hat das Abendmahl eingesetzt. Er dankte für das Brot, brach es, gab es seinen Jüngern, nahm den Kelch und sprach, dies ist mein Blut, das Blut des neuen Bundes, das für euch oder für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Er hat das neue Testament, den neuen Bund, als gültig hingestellt durch sein Blut. Wir kommen heute zu einer ganz konkreten Frage, und das ist die. Müssen wir zu unserer Erlösung noch etwas hinzutun, oder hat Gott die Erlösung für dich und für mich vollkommen bewirkt und vollbracht? Wenn wir das Volk Israel sehen und auch die Schattenbilder des Alten Testaments, dann wissen wir, dass nicht ein einziger Israelit auch nur das Geringste von sich hinzutun konnte, als den Glaubensgehorsam unter Beweis zu stellen. Das Blut der Lämmer war stellvertretend geflossen, aber die Israeliten mussten im Glauben das vergossene Blut an die Türpfosten streichen. Im Neuen Testament ist es genauso. Wir können nichts hinzutun an eigenen Werken, Aber wir können im Glauben zu Jesus am Kreuze schauen und ihn dort verbluten sehen, ihn als den betrachten, dem ein Schwert in die Seite gestoßen wurde, ihm, dessen Blut hervorfloss zur Vergebung deiner und meiner Sünden. Es ist ein für allemal getan. Er hat es vollbracht. Nimm es an, teure Seele. Wie oft haben es die Israeliten gemacht? Es war eine Heilstat unseres Gottes. Und diese Heilstat galt für das Volk Gottes ein für allemal. Das, was auf Golgatha geschah, gilt für alle Gotteskinder, die seit jener Zeit gelebt haben und bis zur Wiederkunft Jesu Christi leben werden. Es ist eine von Gott vollbrachte Erlösungstat. Deshalb lesen wir im Kolosserbrief: In ihm haben wir die Erlösung, nämlich die Vergebung unserer Sünden durch sein Blut. Es ist ein vollbrachtes Erlösungswerk, das du und ich im Glauben für uns in Anspruch nehmen dürfen. Und ich erinnere mich an die Predigt Bruder Brenhams, als er darüber sprach. Und die Frage oder den Dialog, den er führte, war in etwa so: Der Sohn in diesem Hause hörte ja das Geschrei, so führte er aus, und fragte: Papa, werden wir die Nächsten sein, die von diesem Todesschlag getroffen werden? Und der Vater konnte seinem Sohn ganz getrost in aller Ruhe sagen: Mein Sohn, diesem Hause wird kein Unheil widerfahren. Dich wird der Würgeengel nicht schlagen dürfen, denn wir haben gemäß der Verordnung Gottes das Blut an die Türpfosten gestrichen, und der Würgeengel muss mit all seiner Wut, mit all seinem Groll, mit all seinem Zorn, ja, der Tod selber musste da vorüberziehen, wo das Blut an den Häusern war. Und die unter dem Schutz des Blutes waren, sind sicher gewesen. Sicher in Jesu Armen, sicher an seiner Brust. Es ist eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Um wessen Willen ist das Blut an die Türpfosten gestrichen worden? Wem galt die Wut des Würgeengels? Galt sie all den Töchtern, den Müttern, den Vätern? Galt sie allen Söhnen? Wem galt sie? Sagt mir bitte sehr schnell. Ich warte auf die Antwort. Dankeschön, mein lieber Bruder. Den Erstgeborenen. Merkt euch dieses Wort. Christus ist der Erstling und wir sind die Erstlinge. Er der Erstgeborene, wir die Erstgeborenen. Er der Sohn Gottes und wir die Söhne und Töchter Gottes. Wem galt der Schlag? Wer sollte getroffen werden? Wer sollte getötet werden? Die Erstgeburt sollte getötet werden, weil Gott auf die Erstgeburt einen ganz besonderen Segen gelegt hat. Wenn wir in der Offenbarung im 12. Kapitel von dem männlichen Sohn lesen, dann steht geschrieben: Der Drache hatte sein Maul aufgesperrt, um den männlichen Sohn zu verschlingen, sofern er geboren worden sei. Wir wissen ganz genau, die Wut Satans richtet sich nicht gegen die, die ihm dienen. Die Wut Satans richtet sich gegen die Erstgeborenen, die dem Feinde für immer entgangen sind durch die Bezahlung mit dem teuren Preis des Blutes des Lammes am Kreuz auf Golgatha. Aber die Erstgeborenen konnten nichts hinzutun. Erstens konnten sie nichts dafür, dass sie das Erstgeburtsrecht hatten. Sie haben diese Entscheidung nicht getroffen. Merkt ihr, Gott hat alle Dinge bestimmt. Und Paulus führt es in Römer Kapitel 8 aus. die er zuvor ersehen hat, die hat er auch gerufen und die hat er dazu bestimmt, dass sie die Herrlichkeit Gottes schauen werden. Johannes schreibt, noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wenn es aber offenbar werden wird, dann werden wir ihm gleich sein. Ich möchte heute die Betonung auf das vollbrachte Erlösungswerk für alle Söhne und Töchter Gottes legen, damit wir endlich zur Ruhe in Gott kommen, zu der Glaubensruhe in unserem Gott bleiben können und wissen, das Blut des Lammes ist der Preis, der bezahlt wurde. Es ist dein und mein Schutz, deine und meine Erlösung. Aber nicht nur das, auch Versöhnung war da drin. 3. Mose 23 spricht von dem großen Versöhnungstag unter dem Volke Israel. 3. Mose 23 von Vers 26. Weiter gebot der Herr dem Mose Folgendes. So dann fällt auf den 10. Tag desselben 7. Monats der Versöhnungstag. Da sollt ihr eine Festversammlung am Heiligtum halten und sollt fasten und dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Keinerlei Arbeit dürft ihr an eben diesem Tage verrichten, denn es ist der Versöhnungstag, an dem man euch Sühne vor dem Herrn, eurem Gott, erwirken soll. Wir wissen, im Alten Testament ist der Hohepriester einmal im Jahr in das Allerheiligste mit dem Blut der Versöhnung hineingegangen, um für sich und für das Volk die Sühne vor Gott zu erwirken. Im Neuen Testament ist Jesus Christus, der Hohepriester, mit seinem eigenen Blute ein für allemal in das himmlische Heiligtum eingegangen, um eine ewig gültige Erlösung zustande zu bringen, um zu versöhnen, Sühne zu schaffen. Der große Versöhnungstag unseres Gottes. 2. Korinther 5, Vers 19. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Der Feind mag noch solch eine Wut haben. Er mag durch die Länder ziehen, den Schlag führen und manche töten. Aber dort, wo das Blut des Lammes, da wo Menschen im Glaubensgehorsam dieses Blut der Erlösung, der Versöhnung und der Vergebung für sich in Anspruch genommen haben, da muss er mit all seiner Wut vorüberziehen. Denn die Strafe, die dich und mich treffen sollte, hat unseren Herrn getroffen. Er hat, so steht's geschrieben, in Jesaja 53, unser aller Schuld auf sich genommen und die Strafe getragen, damit wir Frieden hätten und in seinen Wunden geheilt sein können. Nun ganz schnell zurück zur Apostelgeschichte, zum 1. Kapitel. Hier ist sehr wichtig, dass wir Folgendes festhalten. Der Herr offenbarte sich nach seiner Auferstehung den Jüngern und gab ihnen die letzten Aufträge durch den Heiligen Geist. Oh, wenn du und ich damals gelebt hätten, wenn wir die Chance gehabt hätten, dabei zu sein, welch ein großes Vorrecht wäre das gewesen. Teures Gotteskind, wir haben ein großes Vorrecht in diesen Tagen, in denen wir jetzt leben. Ob wir bei den 11 oder 12, ob wir bei den 70 waren oder bei den 3000, spielt gar keine Rolle. Wichtig ist, dass wir jetzt in dieser Zeit da sind, wo der Geist Gottes das offenbart und der Herr das reden kann, was er seinen Knechten aufgetragen hat. Hier geht es um die Aufträge, die Gott gegeben hat. Das Wort steht hier geschrieben. Und es heißt, ihnen hatte er sich auch nach seinem Leiden durch viele Beweise als lebendig bezeugt, indem er sich 40 Tage lang vor ihnen sehen ließ und mit ihnen über das Reich Gottes redete. Der Herr Jesus hat ja im Johannesevangelium gesagt, vieles hätte ich euch noch zu sagen, aber ihr könnt es nicht ertragen. Nach der Auferstehung war es ganz anders. Er konnte sich den Seinen offenbaren. Er konnte mit ihnen reden. Was er vorher nicht sagen konnte, hat er später sagen können. Liebes und teures Gotteskind, was der Herr vor 100, vor 2, 3, 400 Jahren, vor 50 Jahren noch nicht reden konnte, das hat er in unserer Generation geredet. Immer das rechte Wort zur rechten Zeit, das rechte Wort für das Volk Gottes gemäß dem Heilsplan unseres Gottes. Wir wissen, Johannes hatte seinen Zeitabschnitt, der Herr Jesus hatte seinen, die Apostel hatten ihren, die Gemeinde hat ebenfalls diese 7 prophetischen Zeitabschnitte, durch die sie hindurchgehen muss und hindurchgegangen ist. Wir sind am Ende des letzten Gemeindezeitalters zu Laodicea. Und da wird uns gesagt, wie der Zustand im Grunde genommen aussieht. Und das muss ich mir und du dir sagen lassen. Und wir müssen Gott in allen Dingen Recht geben. Hier hat der Herr seine letzten Aufträge gegeben und seine Jünger ausgesandt, hinzugehen in alle Welt. Man muss ja das Ende des Matthäus, des Markus, des Lukas und des Johannesevangeliums lesen, um zu wissen, was der Herr Jesus am Schluss der 40 Tage seinen Jüngern gesagt hat. Im Johannesevangelium ist es ein ganz sonderbares Wort. Johannes Kapitel 20 von Vers 19 lesen wir, als es nun an jenem Tage, dem ersten Wochentage, Abend geworden war und die Türen an dem Ort, wo die Jünger sich befanden, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus, trat mitten unter sie und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, weil sie den Herrn sahen. Dann sagte er nochmals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nach diesen Worten hauchte er sie an und sagte zu ihnen, empfanget Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden erlasset, dem sind sie erlassen. Und wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Ein ganz sonderbares Wort, das ja von den Menschen missverstanden wird, die den Heiligen Geist nicht empfangen haben. Ich bin so froh, dass hier geschrieben steht. Und er hauchte sie an und sagte, empfanget Heiligen Geist. Wenn das nicht geschehen wäre, dann hätten sie es so verstanden, vielleicht wie manche Menschen es in dieser Zeit verstehen, dass da einfach Sünden erlassen werden nach Herzenslust. So etwas gibt es bei Gott nicht. Erstmal müssen wir den Heiligen Geist empfangen, um überhaupt zu wissen, in welch eine Verbindung und in welch einem Zusammenhang dieses Wort gesagt wurde und wohin es gehört. Merkt ihr, dass bei jedem Worte Gottes, jeder Satz, alles, was geschrieben steht, von größter Bedeutung ist. Als erstes sagt er, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nach diesen Worten hauchte er sie an und sagte zu ihnen, empfanget Heiligen Geist. Wem immer ihr die Sünden erlasset, dem sind sie erlassen. Vers 47. Und aufgrund seines Namens muss Buße zur Vergebung der Sünden bei allen Völkern gepredigt werden. Zuerst aber in Jerusalem. Ihr seid die Zeugen hierfür und wisset wohl, ich sende das Verheißungsgut meines Vaters auf euch herab. Ihr aber bleibt hier in der Stadt, bis ihr mit Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden seid. Es ist nicht so, dass ein Verkündiger des Wortes Gottes schalten und walten könnte nach Belieben. Nein und nochmals nein. Aber da, wo die Erlösung verkündigt wird, können wir denen, die zum Glauben kommen, sagen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus selig werden. So werden alle, die von Herzen glauben, die Vergebung ihrer Sünden empfangen. Vergebung der Sünden ist verbunden mit der Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus. Nicht mit einer Amtshandlung, die irgendjemand zu tun vermochte, sondern mit der Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus, unserem Herrn. Menschen haben es missverstanden und werden es weiterhin missverstehen. Aber Gott hat den Auftrag gegeben. Hier sagt er, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Hier ist eine göttliche Sendung und wir wissen ganz genau, die Gemeinde hat einen göttlichen Auftrag. Und dieser göttliche Auftrag muss ausgeführt werden. Die Propheten hatten ihren Auftrag, die Apostel hatten ihren Auftrag innerhalb der Gemeinde des Neuen Testaments. Und so müssen wir in dieser Zeit gemäß dem Worte Gottes feststellen können, in welch einer Weise der göttliche Auftrag ausgeführt worden ist. Und wir können dann nicht umhin, sondern müssen schlicht und einfach sagen, dass zu dieser Zeit gehört, dass der Herr seinen Knecht und Propheten gesandt hat, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und um euch zu zeigen, dass Männer Gottes den Heiligen Geist hatten, werde ich das Wort, das ich ganz kurz gestern schon in Salzburg streifte, aus Apostelgeschichte 2 vorlesen. Und ihr werdet sehen, dass Männer Gottes im Neuen Testament das Schriftwort aus dem Alten Testament anders zitiert haben, als es im Alten Testament geschrieben steht. Apostelgeschichte, Kapitel 2, ich lese hier von Vers 19. Und ich werde Wunderzeichen erscheinen lassen, oben am Himmel und Wahrzeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchwolken. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und herrliche. Im Alten Testament steht geschrieben, der große und schreckliche. Hier steht geschrieben, der große und herrliche. Der Ungläubige, der wird sagen, ja, was ist das denn? Hat denn dieser Mann Gottes nicht gewusst, wie der Prophet Joel durch die Inspiration des Heiligen Geistes geschrieben und gesprochen hat? Jawohl. Wisst ihr, die Apostel waren keine Papageien, die irgendwo nur abgelesen haben. Wir wissen gar nicht, ob dieser Petrus das Wort überhaupt zu Gesicht bekommen hat. Aber eins will ich euch sagen. Der Heilige Geist hat ihn geleitet. Der Tag ist nämlich beides. Es ist der schreckliche und der herrliche. Für die Ungläubigen ein schrecklicher Tag. Ein Tag der Rache, ein Tag der Vergeltung, ein Tag, der brennen wird wie ein Ofen, ein Tag, an dem die Gottlosen wie Stroh sein werden, ein Tag, der da brennen wird. Und so sagt es Petrus, derselbe Petrus sagt es so in 2. Petrus, Kapitel 3 von Vers 10. Kommen aber wird der Tag des Herrn, an ihm werden die Himmel mit Krachen zergehen und die Elemente sich in der Flammenglut auflösen. Aber hier in der Apostelgeschichte sagt er eher, der große und herrliche Tag kommt. Die Entrückung ist dieser große und herrliche Tag. Für dich und für mich der Tag, den der Herr gemacht hat. Für die Gläubigen ein herrlicher Tag, ein glorreicher Tag. Der Tag, auf den wir alle warten, von dem wir wünschten, er wäre schon heute. Aber wenn dieser große und herrliche Moment gekommen ist, dieser Tag, an dem der ewige Morgen anbrechen wird für alle, die auf die Wiederkunft Jesu gewartet haben. Dann geht die Sonne unter. Für die Gläubigen geht sie auf. Aber dann ist die Gnade zu Ende. Dann wird es dunkel auf dieser Erde. Dann beginnt der schreckliche Tag des Herrn. Was steht im Propheten Jesaja geschrieben? Wächter, wie spät ist in der Nacht? Und die Antwort lautet, der Morgen kommt und auch die Nacht. Beides kommt, der Morgen und die Nacht. Für die einen kommt der glorreiche Morgen, der herrliche Tag, der Tag der Entrückung, der Verwandlung, der Tag, auf den wir warten. Für die anderen kommt der schreckliche Tag, der brennen wird wie ein Ofen, an dem alle Gottlosen wie Stroh sein werden. Merkt ihr, dass Petrus in der Freiheit des Heiligen Geistes stand, dass er sich nicht unbedingt nur auf das eine konzentrierte. Er sah den Zusammenhang, er sah die Gemeinde auf Erden und er wusste, ehe dieser große Tag kommt, wenn die Sonne sich verdunkelt und der Mond seinen Schein verliert. Und er wagte es nicht auszusprechen, das Wort schrecklicher Tag. Er sagte, herrlicher Tag. Warum? Er dachte an die Wiederkunft Jesu Christi, an die Verwandlung, an die Entrückung, die ja stattfinden muss und stattfinden wird, ehe die große Drangsal über diese Erde kommen wird. Merkt ihr, in welch wunderbarer Weise der Heilige Geist die Männer Gottes inspiriert, geführt und geleitet hätte. Die ungläubigen Theologieprofessoren, sie könnten sagen, dieser arme Petrus, der hat doch nicht einmal das Wort des Propheten Joel richtig zitieren können. Macht euch gar keine Sorge. Der hätte es noch besser zitieren können wie der Professor. Hier war der Heilige Geist. Und er sah verklärt, dass ehe die Sonne sich verdunkelt, ehe der Mond den Schein verliert, wird Jesus wiederkommen. Und dieser herrliche Tag, auf den die Gläubigen warten, wird anbrechen. Und wir werden hinaufgenommen werden, um bei dem Herrn alle Zeit sein zu können. Ist das nicht etwas Wunderbares? Merken wir nicht, dass der Heilige Geist die Geschulten und die Weisen als Toren abziehen lässt, weil sie in sich selber klug sind und nicht die göttliche Leitung haben, um in jeder Weise den rechten Zusammenhang im Worte Gottes zu finden. Damals hatte der Herr Männer, die inspiriert waren und die genau wussten, was geschrieben steht. Und sicher hätte vielleicht einer der Gläubigen kommen können und sagen, Petrus, ein Moment, der Prophet Joel hat aber gesagt, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Ja, sagt er, das weiß ich genauso gut und das glaube ich auch. Aber ehe der große und schreckliche Tag anbricht, kommt der große und herrliche Tag. Der Tag für die Gläubigen, für die Kinder Gottes, der Tag, auf den du und ich warten. Macht euch keine Sorgen. Männer Gottes kommen in keine Verlegenheit, auch wenn es im Augenblick so aussehen mag. Aber Gott kennt die Seinen und wir können uns immer auf ihn verlassen und er wird uns in rechter Weise führen, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Hier in der Apostelgeschichte im ersten Kapitel haben wir gelesen, dass der Herr den Aposteln, die er erwählt hatte, nicht die gekommen wären oder die gesagt hätten, Herr, ich möchte etwas tun, sondern die er erwählt hatte, denen gab er durch den Heiligen Geist seine letzten Aufträge und ist dann in den Himmel aufgenommen worden. Ihnen hatte er sich auch als lebendig nach seinen Leiden durch viele Beweise bezeugt, indem er sich 40 Tage lang vor ihnen sehen ließ und mit ihnen über das Reich Gottes redete. Brüder und Schwestern, werte Freunde, der Herr Jesus ist auferstanden. Er lebt. Er hat den Tod überwunden, die Hölle besiegt. Paulus konnte dann im Glauben ausrufen, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Und ich weiß eins, dass ein Gotteskind in dem Moment, wo der Todesjordan überschritten werden soll, kommt ein solch tiefer Friede und eine absolute Gewissheit in dein Herz hinein, dass dich nichts und niemand erschüttern kann. Heute geht es mir darum, dass wir ein für allemal unsere Berufung und Erwählung festmachen. Dass wir nicht rein und raus und einmal glauben, einmal nicht und uns fragen, sind wir gläubig, sind wir nicht gläubig? Nein, heute möchten wir, dass Gott uns antwortet. Und auch das war die Frage gestern Nachmittag, ob es notwendig ist, dass wir mit Heiligem Geist erfüllt werden. Geliebte im Herrn, das ist eine große Verheißung und es ist absolut notwendig. Und wir lesen in Matthäus 3, als der Herr Jesus von Johannes getauft wurde, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam herab und die Stimme erscholl. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Pfingsten ist noch nicht im Kalender, aber Pfingsten ist in der Bibel. Pfingsten kann in deinem und in meinem Herzen werden, in dein und mein Leben hineinkommen. Wisst ihr, die Wassertaufe ist ja das, was wir unsererseits Gott gegenüber als Glaubensgehorsam tun. Die Geistestaufe ist die Antwort Gottes, die er dir und mir aufgrund des Glaubensgehorsams aus Gnaden schenkt. Ihr wisst ja, der Heiland wollte, dass Johannes ihn tauft und Johannes sagt, Herr, nur nicht. Und der Herr spricht, es gebührt uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Lass es für diesmal so sein. Und Johannes gab nach und taufte unseren Heiland. Er hatte keine Schuld, er hatte keine Sünde, aber er sagte, es gebührt uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Ein Mensch, der an Christus gläubig wird, lässt sich taufen, denn so steht geschrieben, wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Die Taufe ist ein Gehorsamschritt des Glaubens, den die gläubig gewordenen in der Nachfolge Jesu tun. Die Geistestaufe ist die Antwort Gottes zu dem gläubig gewordenen, der im Gehorsam diesen Weg im Glauben weitergeht. Und es wird nicht anders sein können, als dass in uns ein sehr tiefes und ein ernstes Verlangen auftritt, dass wir darum beten, erfüllt zu werden mit Heiligem Geist. Aber jetzt kommen wir zu dem ganz wichtigen Punkt, den ich heute betonen möchte. Und ich beziehe mich da auf einen Ausspruch Bruder Brennens. Und er sagte vor einem Heilungsgottesdienst, wenn ihr zu mir kämt und der Herr Jesus meinen Anzug anziehen könnte und ihr ginget zu ihm und würdet ihn bitten und würdet ihn wirklich leibhaftig vor euch sehen und sagen, Herr, heile mich. Dann würde er euch sagen, mein Sohn, meine Tochter, das kann ich nicht. Denn ich habe es schon getan, als ich am Kreuz auf Golgatha verblutete. Merkt ihr, worum es geht? Es geht um ein Werk Gottes, das nicht erst geschehen soll, das schon geschehen ist, vollbracht ist. Du kommst zwar heute, um dieses Werk Gottes in Empfang zu nehmen als ein Geschenk. Wenn du heute, und so hat es Bruder Brennim weiter ausgeführt, um Vergebung bittest, du kommst heute, um deine Vergebung im Glauben anzunehmen, aber geschehen ist deine Vergebung, als das Blut am Kreuz auf Golgatha floss. Deine Versöhnung, deine Erlösung ist dort ein für allemal geschehen. Aber jetzt kommen wir im Glauben. Wir kommen zum Herrn und nehmen dieses Gnadengeschenk der Rettung, der Heilung und der Befreiung an. Jetzt zu dem Punkt. Muss man um eine Gabe, muss man um ein Geschenk bitten und betteln? Oder ist ein Geschenk etwas, das uns frei gegeben, das uns dargereicht wird? Petrus sagte, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und ich muss heute Nachmittag betonen, der Grund, warum wir die Geistestaufe nicht erleben, ist schlicht und einfach darin zu suchen und zu finden. weil wir Golgatha in seiner gesamten göttlichen Bedeutung gar nicht erkannt haben. Wir machen an uns herum und möchten dies und jenes verbessern und an unsere Erlösung etwas vielleicht hinzufügen oder tun. Das geht nicht. Wir müssen ein für alle Mal begreifen. Er ist unsere Erlösung. Er ist unsere Versöhnung. Er ist Gott geoffenbart im Fleisch. Er hat uns erlöst. Er hat uns mit sich selber versöhnt. Er hat uns vergeben. Wir sind sein Eigentum für Zeit und für die Ewigkeit. Sonst werden wir uns quälen unser ganzes Leben lang. Und wir werden nie zu fröhlichen Gotteskindern werden. Wir werden ein langes Gesicht haben, werden herumgehen und keine Menschen zum Segen gereichen können. In dem Moment aber, wo wir, wie die Menschen im Alten Testament, die Kraft des Blutes der Versöhnung begriffen haben. Wir singen zwar immer, es ist Kraft in dem Blute des Herrn. Und das stimmt. Aber haben wir diese Kraft im Glauben für unser Leben in Anspruch genommen, wie es damals die Erstgeburt Israels in Anspruch genommen hat, in jedem Hause, im ganzen Lande, an allen Orten, überall, wo das Blut an die Türpfosten gestrichen, das Lamm geschlachtet und der Glaubensgehorsam geleistet wurde, da hat Gott seine schützende Hand gehalten. Da waren seine Auserwählten, seine Erstgeborenen, an denen sein ganzes Herz hängt. Da war die Erstlingsschar, Brüder und Schwestern. Wir gehören durch die Gnade unseres Gottes zu den Herausgerufenen, zu den Auserwählten, zu denen, die da hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Und wir müssen in diesen Tagen wirklich in die Ruhe Gottes eingehen und das Blut des Lammes in all seiner Versöhnungs-, Erlösungs- und Vergebungskraft erkennen und einmal in unserem Gott zur Ruhe kommen. Natürlich wird noch vieles geschehen, aber dafür haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater. Wenn das nicht sein könnte, und ich möchte keinem ein Ruhekissen geben. Ich wünschte selber, ich könnte manches ungeschehen machen. Besonders, was in den letzten 2 Jahren geschah. Ich wünschte wirklich, ich könnte manches ungeschehen machen. Und neigen oft mein Haupt zum Staube, von dem ich genommen wurde, und sage, Herr, ich bin deiner Gnade nicht wert. Ich möchte mich am liebsten im Erdboden verkriechen, nicht mehr hören und sehen lassen. Aber wenn ich dann in einer solchen inneren Stellung vor das Angesicht Gottes komme, dann spüre ich, wie der Glaube in mir wirksam wird und wie mir eine Stimme sagt, du brauchst nicht auf dich zu schauen, du brauchst nicht nach unten zu schauen, zu dem Staube, von dem du genommen wurdest, schaue auf zu deinem Herrn, denn du sollst leben, denn er ist für dich gestorben. Und es kommt eine solche Gewissheit in das Herz eines Gläubigen, die über Sünde steht, die über dem Tode steht, die über allem steht. Und wir sehen in Jesus Christus den wirklichen Sieger über Sünde, über Hölle, über Tod, über Teufel. Nicht, dass wir uns in die Brust werfen und in uns selber stark sein könnten. Nein, das nicht. Aber wie lange wollen wir Gott durch Unglauben verunehren? Nur durch Glauben können wir Gott ehren. Und Glaube ist Siegeskraft. Und Johannes schreibt, der Glaube, das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Dieser lebendige, von Gott in dir und mir gewirkte Glaube an die volle Erlösung und an die Kraft der Versöhnung mit Gott in dem Blute des Lammes. Ich begreife immer mehr, warum Paulus betonte, ich predige Christus, den Gekreuzigten, der den Juden ein Ärgernis ist und den Heiden eine Torheit. Aber uns, die wir glauben, so schreibt Petrus in seinem Brief, ist er kostbar, nämlich der kostbare Eckstein, der von den Bauleuten verworfen worden ist, aber von Gott aus als Eckstein gelegt, damit alle anderen Steine weiter aufgebaut werden. Liebes Gotteskind, werte Freunde, schauen wir heute im Glauben nach Golgatha. Sehen wir dort das Lamm Gottes mit der Dornenkrone auf dem Haupte verbluten. Erkennen wir, dass es deine und meine Schuld und Sünde war, die ihn dort hingebracht hat, dort an das Kreuz. Und wie ihn Krefeld über die Ostertage ausführte, hat nicht Abraham dem Isaak das Holz, auf dem er geopfert wurde, aufgeladen? Er selbst nahm das Feuer mit sich, aber Isaak trug das Holz, auf das er gelegt wurde. Wenn wir im Johannes-Evangelium lesen, dann steht geschrieben, man hat dem Herrn das Kreuz aufgeladen und er trug das Kreuz hinauf auf den Hügel Golgatha. Ein Josef aus Arimathea hat ihm einmal dabei geholfen. Werte Freunde, das Kreuz hat der getragen, der daran gekreuzigt wurde, für dich und für mich, damit wir, die wir hätten sterben müssen, das ewige Leben aus Gnaden bekommen. Nicht, dass du dies oder jenes tun müsstest. Glaube an den Herrn, vertraue ihm. Wir müssen einmal aus dem eigenen herauskommen und in das Göttliche hineinkommen. Und was sagt die Heilige Schrift? Wer in Gott zur Ruhe gekommen ist, der ruht genauso in Gott, wie Gott am siebenten Tage von all seinen Werken ruhte, die er geschaffen hatte. Es ist manchmal so viel Unruhe in deinem und in meinem Herzen, so viel Unruhe unter dem Volke Gottes. Und dann geht das Wort aus dem Propheten Jesaja in Erfüllung. Tu mal dies, tu mal das, hier noch ein wenig und da noch ein wenig. Nein, das ist vorbei. Wir ruhen in dem vollbrachten Erlösungswerk Jesu Christi am Kreuz auf Golgatha. Wir sind das Werk Gottes, geschaffen in Jesus Christus, unserem Herrn. Er hat uns zu Söhnen und Töchtern Gottes gemacht, dass wir etwas sein sollen zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Aber wenn wir immer noch auf uns schauen, dann werden wir nie bis zu unserem letzten Tage auf Erden in diese Stellung hineinkommen, dass Gott uns segnen kann. Wir müssen auf den Herrn schauen. Und wer das tut, der wird erquickt. Der bekommt neue Kraft. Er kann sich aufschwingen wie ein Adler, wird laufen und nicht müde werden. Gott hat einen Bund mit seinem Volke gemacht durch das vergossene Blut des Lammes. Und alle, die vor Grundlegung der Welt auserwählt wurden, um das Angesicht Gottes zu schauen, deren Vergebung ist geschehen, ein für allemal. Die Sünden, die du gestern getan hast, ist schon vor fast 2000 Jahren vergeben worden. Du kommst zum Herrn und sagst, Herr, vergib. Und wenn du ihn wirklich antworten hören könntest, würde er dir sagen, mein Sohn, meine Tochter, ich habe vergeben, als ich dort am Kreuze hing. Ich habe geheilt, als ich dort am Kreuze hing. Ich habe den Tod überwunden. Ich habe alles vollbracht, als ich dort an das Kreuz genagelt wurde. Als ich deinen Platz einnahm, habe ich deine Schuld getragen, deine Sünde auf mich genommen. Ich bin gestorben, wo du hättest sterben müssen. Ich habe deinen Platz eingenommen. Mein Sohn, meine Tochter, sei getrost. Ich bin gestorben, damit du leben kannst, damit du ewig leben kannst. Und wenn wir da Johannes auf der Insel Patmos sehen und hören, als der Herr ihm begegnete und tot zu seinen Füßen fiel, da sagte der Herr, ich lebe, ich war tot, aber siehe, ich lebe und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Wie wunderbar zu wissen, dass wir an einen Erlöser glauben, der alles vollbracht hat. Und es tut uns leid, wenn wir versagen. Es tut uns leid, wenn Dinge in unser Leben hineinkommen, die Gott nicht gefallen. Man würde sich selber den Kopf umdrehen, wenn man es könnte. Kannst du etwas ungeschehen machen? Kann ich etwas ungeschehen machen? Kannst du deine Sünde weißer waschen als der Schnee? Kannst du's? Ich nicht und du nicht. Er hat's getan, als er am Kreuze hing. Und wenn deine Sünde blutrot ist, soll sie schneeweiß werden. Er vergibt Sünde und gedenkt der Übertretungen nicht mehr. Psalm 103, der dir all deine Schuld vergibt und all deine Gebrechen heilt. Jesaja 53 steht nicht in der Zukunftsform, sondern in der Vergangenheitsform. Er trug unsere Sünden. Er lud auf sich unsere Krankheiten und so weiter. Er ward verwundet und alles bei Gott schon geschehen. Es waren noch gut 800 Jahre, ehe Christus sterben würde, als der Geist des Herrn durch den Propheten Jesaja sprach. Aber in den Augen Gottes war die Erlösung schon vollendet. Wie sieht Paulus die Gemeinde vor dem Throne Gottes in der Herrlichkeit, ohne Flecken und ohne Runze? Jetzt frage ich dich, wird eine solche Gemeinde dort sein oder wird sie nicht dort sein? Sie wird dort sein. Amen und nochmals Amen. Sie wird dort sein. Nur jetzt die Frage, werde ich und du dabei sein? Nicht, wenn wir an uns herumflicken und sagen, ja, dies und das und jenes. Nein, schau einmal auf den Herrn. Komme zur Ruhe in deinem Gott. Ruhe in ihm, in dem vollbrachten Erlösungswerk. Dann wirst du froh. Dann wirst du innerlich glücklich. Und dann kommt der Geist herab. Und dann fällt er. Dann erfüllt er die Gläubigen. Dann ist kein Zerren mehr, kein Schreien mehr, als müsste man noch irgendetwas herunterreißen. Dann können wir, wie Stephanus sagen, ich sehe den Himmel offen. Als Jesus getauft wurde, tat er sich auf. Seitdem ist er und bleibt er offen für dich und für mich. Ihr wisst, der Vorhang im Tempel zerriss. Der Weg ist frei für dich und für mich. Du darfst kommen, ich darf kommen. Froh und glücklich werden wir aber erst dann in unserem Herrn, wenn wir die volle Erlösung in Jesus Christus, unserem Herrn, erkennen und sie im Glauben für unser Leben annehmen. Ich sage euch, selbst die größten Propheten und die größten Männer Gottes und das gesamte Volk Gottes, alle, so wie wir hier sind, werden es nötig haben, an jedem Tage neu zu sagen, Herr, wenn dir irgendein Wort, ein Gedanke, eine Tat nicht wohlgefällig war, dann vergib sie mir. Und wieder, wenn wir es hören könnten, dann würde er sagen, mein Sohn, meine Tochter, als ich starb, habe ich dir alles vergeben. Glückselig der Mensch, dem die Sünden vergeben sind, dem die Schuld nicht angerechnet wird. Glückselig ein Gotteskind. Gewiss, wir wollen nicht die Sünde beschönigen und sie in keinem Fall befürworten. Im Gegenteil. Oh, wir wünschen uns den Tag herbei und die Stunde, in der Gott uns über alles stellen möchte. Was wäre uns lieber als das? Aber sollen wir, wenn wir versagt haben, wenn wir zu kurz gekommen sind, sollen wir da aufgeben? Nein und nochmals nein. Wir gehen vorwärts im Glauben mit unserem Herrn, denn wir wissen, an wen wir glauben. Und wir wissen, dass er treu ist und dass er seine Verheißung in deinem und in meinem Leben einlösen wird. Er gab seinen Jüngern die letzten Aufträge. Wir leben in der letzten Zeit und wissen, dass der letzte Auftrag in der Gemeinde zur Ausführung und die letzten Verheißungen zur Erfüllung kommen. Gott sandte seinen Knecht und Propheten, ehe dieser große Tag des Herrn kommt, für die einen der Herrliche, für die anderen der Schreckliche, für die einen der Morgen, für die anderen die Nacht. Beides kommt. Wo wirst du sein in der Ewigkeit? Gott sandte seinen Propheten, um uns das Letzte kundzutun, die letzten Geheimnisse zu offenbaren, mit uns am Ende der Tage, am Ende der Zeit zu reden und uns das wissen zu lassen, was er uns in dieser Zeit sagen möchte. Teures Gotteskind, gehe nicht leichtfertig darüber hinweg, vertiefen wir uns in den Predigten Bruder Brennims. Lesen wir es nicht nur einmal, sondern mehrere Male. Und ihr werdet sehen, sie sind, je näher wir dem Ziele kommen, umso wichtiger werden sie uns, umso mehr sprechen sie uns an, umso deutlicher verstehen wir das, worum es in dem gesamten Dienst Bruder Brennims, den er von Gott empfangen hat, gegangen ist. Und wir werden erkennen, dass dieses Tage der Zubereitung Tage der Gnade sind, die Gott uns noch am Schluss schenkt. Ehe der Tag des Heils zu Ende geht, bietet Gott uns seine Gnade an, heute in vollem Maße. Keiner, der dem Herrn vertraut, wird zu Schanden werden. Keiner braucht diesen Raum zu verlassen und sagen, ich bin ein Mensch, mit mir kann Gott nichts mehr machen, ich habe zu sehr gesündigt. Nein, heute will Gott dir Gnade zuteil werden lassen. Heute will er dir Vergebung schenken. Heute will er dich segnen. Heute will er retten. Heute will er heilen. Ach, dass der Herr mich und uns alle doch wirklich auf höheren Grund stellen könnte, dass der Himmel auf Erden in den Versammlungen der Gläubigen sein könnte, dass wir unter einem geöffneten Himmel sind und der Segen herabströmen und der Heilige Geist ausgegossen werden kann. Das alles sind heilsgeschichtliche Tatsachen, die sich in deinem und in meinem Leben erfüllen müssen. Christus wird kein zweites Mal mehr am Kreuz sterben. Er ist ein für allemal gestorben, hat den Preis bezahlt, du und ich, wir sind erlöst. Er ist auferstanden, er lebt, er hat gesiegt, er hat überwunden. Nicht nur für sich oder er selbst, sondern für dich und für mich. Auch wir können singen, Jesus lebt, mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Er lebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Gnade und noch einmal Gnade. Im Alten Testament Gesetz und Gericht, im Neuen Testament Gnade und Heil. Nimm es an, die Verurteilung Gottes hat mich und uns alle schwer getroffen, aber umso größer hat uns sein Heil und seine Vergebung und seine Gnade getroffen, dass wir dieses Geschenk im Glauben annehmen können. Tu es heute, tu es im Glauben, voll und ganz, so wie Gott es dir angeboten hat, wie er es dir darreicht. Und du wirst zu einem fröhlichen Gotteskind werden und spüren, der Himmel ist offen, der Segen strömt mächtig herab. Gelobt und gepriesen sei sein wunderbarer und heiliger Name. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Ich weiß, dass niemand mutwillig sündigt. Aber ich weiß, dass aus Verzweiflung oder in mancherlei Umständen manches geschieht, was andere nicht verstehen können. Wir sind heute nicht hier, um einander zu beurteilen. Wir sind heute hier, um das göttliche Urteil über uns ergehen zu lassen. Und nicht nur das Urteil, sondern auch den Freispruch. Aber der Freispruch bedeutet für einen Menschen, der auf freiem Fuß ist, gar nichts. Aber wenn jemand ins Gefängnis geworfen, verurteilt, lebenslänglich bekommen hat und plötzlich der Freispruch ergeht, ein solcher Mensch weiß es zu schätzen. Er weiß, den Dank dafür zu bringen und wird es nie wieder vergessen. Wir alle waren lebenslänglich verurteilt, ja für die Ewigkeit. Das Urteil Gottes hat uns schwer getroffen. Die Strafe war der Sünde Sold und das war der Tod. Aber weil der Herr die Sünde auf sich genommen hat, musste er auch die Konsequenz auf sich nehmen und den Tod für uns erleiden. Er hat's getan. Nun ergeht der Freispruch an alle, die die Verurteilung Gottes spüren. Und die Heilige Schrift sagt, sie haben allzumal gesündigt und mangeln des Ruhmes, den Gott verleiht. Aber wie der Tod durch einen Menschen in die Welt gekommen ist, so ist die Gnadengabe Gottes und das ewige Leben durch einen Menschen, durch Jesus Christus, der Gott geoffenbart als Mensch war, in diese Welt gekommen, für dich und für mich. Nimm es heute an, das größte Angebot, das Gott einem Menschen machen kann, ist das Heil, die Vergebung, die Gnade und das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Während alle Häupter geneigt und alle Augen geschlossen und wir vor unserem Herrn im stillen Gebet verharren, möchte ich fragen, ob einige heute hier sind, die ihr Leben Gott noch nicht geweiht haben. In dieser Stunde, in diesem Augenblick soll es geschehen, dass die Hand Gottes über euch kommt und ihr den Mut habt, die Entscheidung für Jesus Christus zu treffen. Und zwar gerade jetzt habt ihr den Mut, die Hand zu heben, damit wir wissen, für wen wir beten sollen. Ihr könnt dort bleiben, wo ihr seid. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Danke. Gott segne euch. Der Herr sieht die Hände und er sieht die Herzen. Wollen wir auf den Herrn schauen, sein Wort nicht missverstehen und auf seine Gnade nicht, aber ihm Glauben und Vertrauen schenken, dass er heute in deinem und in meinem Leben einen neuen, einen herrlichen Anfang machen kann durch die Kraft des Blutes des Lammes, durch die Kraft des Wortes und des Geistes Gottes, kann und wird er es tun in denen, die ihm Glauben und Vertrauen schenken. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, du hast alle Hände gesehen. O Gott, ich wünschte, ich könnte dein Evangelium als eine frei und frohmachende Botschaft so verkündigen, wie es dir angenehm ist, in einer überwältigenden Weise, o Gott. Du kennst mein Herz. Du kennst uns alle, o Herr. Du hast auch die Hände derer gesehen, die erhoben waren. Und wir kommen gemeinsam zu dir, o Herr. Du vergibst Sünde und gedenkst der Übertretung nicht mehr. Du rettest, du heilst, du offenbarst dich als derselbe gestern, heute und derselbe in alle Ewigkeit. Geliebter Herr, lass heute Nachmittag in dieser Stunde offenbar werden, dass wir nicht Menschenwort, sondern Gottes Wort gehört haben, und mögen alle, die Glauben verspüren, dass du gegenwärtig bist und dich ihnen zuwendest, schützend deine Hand über uns hältst, weil dein Blut unser Leben bedeckt, das Blut des Lammes, das am Kreuz auf Golgatha vergossen wurde. Herr, wir wissen, der Feind geht umher wie ein brüllender Löwe. Er möchte verschlingen. Er kann uns nicht verschlingen. Wir sind geschützt und bleiben bewahrt unter dem Blute des Lammes. Halleluja! Dank sei dir, treuer Herr, für die Kraft deines Blutes, deines Wortes und deines Geistes. Mögest du in mir und uns, in uns allen mächtig wirken und deinen Heiligen Geist fallen lassen. Schenke uns den Glaubensblick nach oben, dass wir den Himmel offen sehen, denn er ist geöffnet. Der Vorhang zerriss, der Weg ist frei. Gott ist mit Menschen versöhnet. Ich danke dir dafür. Vergib all denen, vergib mir und uns allen, treuer Meister. Und im Glauben wissen wir, du hast schon vergeben und sagst, mein Sohn, meine Tochter, ich habe mein Blut vergossen, ich habe gesühnt, ich habe vergeben, gehe hin und sündige nicht mehr. Herr, wende dich auch den Kranken zu, sprich ein Wort und sie werden gesund, die Aussätzigen werden rein und die Blinden werden sehend. Und der Dämon des Krebses soll hinausgehen im Namen Jesu Christi von Nazareth. Alle Krankheiten, die durch Dämonen verursacht wurden, sollen geheilt werden, indem die Dämonen ausfahren und die Kranken genesen. Treuer Herr, in deinem Namen, in dem Namen Jesu Christi von Nazareth, soll es geschehen, dass die Vollmacht da ist, Teufel auszutreiben, Krankheiten zu heilen und das Evangelium zu verkündigen, wie es sich gebührt, damit du es bestätigen kannst durch mitfolgende Zeichen und Wunder. Herr, ich danke dir für die Leute, die geheilt worden sind. O Gott, du bist derselbe. Halleluja. Deinem herrlichen Namen möge deine Kraft jetzt diesen Raum erfüllen und unser Glaube hinaufsteigen und zu deinem Throne dringen und mögen die Gebete von dir erhört werden, damit du antworten kannst. Und deine Antwort lautet, ich habe dir vergeben, ich habe dich geheilt, gehe hin, es ist vollbracht. Am Kreuzesstamm auf Golgatha, habe Dank, Heiland, dass dein Blut nicht im Sande verflossen, dass du es hinaufgenommen hast und bist als hoher Priester auf den Gnadensitz gegangen, um fürbittend für uns einzutreten. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür und bitten dich, mach offenbar, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, sondern das ausrichtet, wozu du es gesandt hast. Halleluja, deinem wunderbaren und heiligen Jesus Namen. Amen.